Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Jetzt wollen wir zurückblicken auf 30 Jahre deutsche Einheit und das politische Geschehen, vor allen Dingen auf dem Weg zur deutschen Einheit, noch einmal beleuchten. Aber gleichzeitig, wenn wir zurückblicken, werden wir auch nach vorne schauen. Zum Beispiel werden wir uns die 2+4-Gespräche etwas genauer anschauen. Die haben den Weg zur deutschen Einheit geebnet. Das war so etwas wie Staatskunst und Menschen, die das Zeitfenster, das sich geboten hat, damals ausgenutzt haben. Und die Frage, die natürlich im Raum steht, wäre sowas heute noch einmal möglich? Darüber möchte ich reden mit dem außenpolitischen Experten und Publizisten Richard Kießler, der das damals sehr nah verfolgt hat. Guten Morgen, Herr Kießler.
Guten Morgen, Herr Zurheide.
Herr Kießler, wenn ich Sie als erstes frage, wenn wir heute noch einmal vor solchen Verhandlungen stünden, wäre die deutsche Einheit heute im heutigen Umfeld der internationalen Beziehungen noch möglich?
Eindeutig nein. Denn die globale Unordnung, die wir erleben, würde es unmöglich machen, die deutsche Einheit mit Zustimmung der ehemaligen Kriegsalliierten zu erhalten. Es war damals wirklich ein Window of Opportunity, ein seltenes Fenster der Gelegenheiten, das genutzt wurde. Und es war ein Glücksfall für Deutschland, dass die deutsche Einheit mit Zustimmung dieser ehemaligen Kriegsalliierten möglich wurde.
Was war der entscheidende Faktor damals? Ich habe schon gesagt, Sie haben das sehr intensiv verfolgt als Journalist damals. Was war das? Ich gebe mal als erstes sowas wie persönliches Vertrauen zwischen den Handelnden. Wie wichtig war das?
Das war ein ganz entscheidender Faktor. Dort waren sehr erfahrene politische Akteure dabei, diesen diplomatischen Weg zur deutschen Einheit herzustellen. Und wenn es das persönliche Vertrauen trotz der tiefgreifenden Divergenzen, die es ja nun gab, nicht gegeben hätte, dann wäre die deutsche Einheit nicht zustande gekommen. Es waren ja wahnsinnig schwierige Fragen, die zu regeln waren. Es ging ja darum, ob das vereinte Deutschland in der NATO bleiben würde. Da gab es natürlich erhebliche Widerstände von Seiten der damaligen Sowjetunion. Und man konnte sich das in Moskau überhaupt nicht vorstellen, zunächst, dass Deutschland Mitglied des westlichen Bündnisses bleiben würde. Es gab aber auch im Westen, insbesondere bei der britischen Premierministerin Margaret Thatcher, erhebliche Vorbehalte gegen die deutsche Wiedervereinigung. Und es war im Grunde der amerikanische Präsident Bush Senior, der diese Wiedervereinigung maßgeblich vorangetrieben hat. Und diese Aktion der politischen Akteure Gorbatschow, Bush, Mitterrand hat es im Grunde möglich gemacht, dass die Deutschen ihre Einheit nach 40 Jahren Trennung wiedererlangen konnten.
Sie haben nochmal, und das ist wichtig, darauf hinzuweisen, die gewaltigen Divergenzen gerade angesprochen, die es damals eben gab. Jetzt haben Sie gesagt, auf der einen Seite hat das mit Menschen zu tun, die vielleicht die Staatskunst beherrschen oder beherrschten. Jenseits dieses persönlichen Vertrauens, was da gewachsen ist, und des Willens, ja, wie kommt es dann zu Staatskunst? Sie haben den Begriff auch vorhin benutzt.
Es war von Seiten der damals Handelnden klar, dass man auf eine Entfeindung mit den damaligen Machthabern in der Sowjetunion hinarbeiten würde. Und es war die Entschlossenheit auch Gorbatschows, eine kooperative Sicherheitsordnung in Europa herzustellen. Und mein Co-Autor Frank Elbe und ich haben in unserem Buch Der runde Tisch mit scharfen Ecken herausgearbeitet, dass diese Ordnung, diese stabile Friedensordnung in Europa leider unerfüllt geblieben ist bis heute.
Das ist genau die Frage. Jetzt hat es damals Staatskunst gegeben, es hat dieses Window of Opportunity, Sie haben gesagt, dieses Zeitfenster gegeben. Was können wir heute daraus lernen, wenn man im Moment sich die Gegensätze anschaut in der Welt? Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Wenn Sie das vergleichen würden, sagen Sie, nein, diese Vergleiche gehen alle fehl, weil egal was ist, wir müssen es lösen? Oder wie sehen Sie darauf?
Wir haben heute die Schwierigkeit, dass wir weit weg sind von einer regelbasierten multilateralen Ordnung. Es ist vielmehr so, dass die Politik des Stärkeren sich durchsetzt, dass wir zudem vor einer tektonischen Machtverschiebung innerhalb der globalen Ordnung stehen und dass eine solche Einigung auf eine stabile Friedensordnung nicht möglich wäre. Sie müssen ja bedenken, wir hatten gedacht, was der Francis Fukuyama damals in seinem berühmten Buch geschrieben hat, das Ende der Geschichte sei angebrochen. Das heißt, die westliche Demokratie würde sich überall durchsetzen. Stattdessen ist der Krieg nach Europa zurückgekehrt, zunächst im zerfallenden Jugoslawien und dann auch anderswo. Und bis heute, wie wir das im aktuellen Konflikt sehen, zwischen Armenien und Aserbaidschan in Bergkarabach. Wir haben außerdem gesehen den Einsatz deutscher Soldaten. Wir waren die stärksten Truppensteller in Afghanistan. Wir haben den Kriegseintritt im Irak allerdings abgelehnt. Und insofern ist es in Europa doch zu sehr schweren Verwerfungen auch zwischen den neuen Demokratien in Osteuropa und den etablierten Demokratien im Westen Europas, also der alten Europäischen Union, gekommen. Hier sind die Interessengegensätze sehr stark gewesen und die Hoffnung auf eine immer engere Integration in Europa ist bis heute unerfüllt geblieben.
Jetzt haben wir gerade auch noch wieder gehört von Herrn Röttgen, dass wir Russland gegenüber anders auftreten müssen. Was würde denn aus Ihrer Sicht Staatskunst, wenn wir wieder den Maßstab von vor 30 Jahren anlegen, was würde Staatskunst heute erfordern, damit die Gegensätze, die Sie gerade alle zutreffend beschrieben haben, damit diese Gegensätze kleiner werden? Oder ist das eine illusionäre Frage eines Moderators hier heute Morgen?
Wir haben im Augenblick die Situation, dass die von Henry Kissinger angestrebte strategische Partnerschaft zwischen den USA und Russland nicht zustande gekommen ist. Vielmehr hat sich die amerikanische Politik schon lange vor Donald Trump entschieden, Russland möglichst auszugrenzen und ihm, wie Gorbatschow damals sagte, im europäischen Haus kein Zimmer zuzuweisen. Ich halte diese Ausgrenzung Russlands für falsch und kontraproduktiv.
Da muss ich jetzt mal zwischengehen, dass trotz der aktuellen Ereignisse, wo man natürlich immer wieder sagt, was Herr Putin da möglicherweise veranstaltet, die Einschränkung will ich machen, ist auch nicht hinzunehmen.
Das ist richtig. Wir müssen von Russland eine klare Aufklärung im Fall des Oppositionspolitikers Nawalny haben, aber wir sollten trotzdem in gewisser Weise von unserem moralischen Hochsitz etwas heruntersteigen, denn wir müssen auch unsere wirtschaftlichen Interessen gegenüber Russland klar zum Ausdruck bringen. Und da spreche ich zum Beispiel Nord Stream 2 an. Es liegt durchaus im Interesse der deutschen Politik und der deutschen Wirtschaft, dass wir diese Pipeline erhalten. Russland ist stets ein zuverlässiger Partner in der Lieferung von Energie gewesen. Und es ist falsch, auf diese Weise Russland auszugrenzen. Aber es trifft eben nicht übereinander mit den amerikanischen geopolitischen Interessen.